Gleich geht's los. Vorher, wie immer, ein großes Dankeschön an meinen Sponsoren Coro, der diesen Podcast möglich macht. Jetzt im Juni, da möchte ich den Fokus mal ganz explizit auf Proteine legen, die bei vielen Menschen, vor allem die, die sich vegan ernähren, häufig ein bisschen zu kurz kommen. Und das ist auf Dauer gar nicht so gut, denn Proteine sind super wichtig für unseren Körper. Sie helfen beim Muskelaufbau, sie halten uns lange satt und sie sorgen dafür, dass Zellen, Haut und Haare gesund bleiben. Auch unser Immunsystem braucht Eiweiß, um uns fit und widerstandsfähig zu halten. Wenn wir zu wenig davon bekommen, kann es zu Müdigkeit, zu Muskelschwund oder auch brüchigen Nägeln kommen. Und Proteine, ihr habt es schon geahnt, sind ebenfalls wichtig für unser Nervensystem. Denn sie unterstützen die Signalübertragung im Gehirn und halten uns so auch mental auf Zack. Stichwort Neurotransmitter. Im Sortiment von Coro kommen natürlich auch die lieben Veganer in Sachen Eiweiß voll auf ihre Kosten. Ihr findet im Shop super leckere pflanzliche Proteinshakes, ganz unterschiedliche und köstliche Proteinbars und natürlich ohne Ende Nüsse, Nussmusse und Hülsenfrüchte, die euch helfen, auf eure tägliche Menge an Eiweiß zu kommen. Und wie immer gibt's für alle Get Happy-Hörer 5% aufs komplette Sortiment. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Viele, die zu mir kommen in Therapie, erzählen mir erstmal, sie hätten eine wunderbare Kindheit gehabt. Und wenn wir dann anfangen, da reinzusteigen und zu merken, dass die äußerlich ganz schön war, Bullabü, alles toll, aber wenn wir dann gucken, was da emotional war, ja, uiuiui, da fallen ganz schön viele Kartenhäuser zusammen.
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich von Herzen, dass es euch gut geht und dass ihr an einem schönen, an einem sicheren Ort seid und die Gelegenheit habt, ein bisschen durchzuschnaufen und zumindest für eine Stunde, vielleicht sogar länger, auszusteigen aus dem großen Hamsterrad, das sich Leben nennt. Nach meiner fünfteiligen Sonderreihe rund um das Thema Narzissmus war das Feedback enorm und der Ruf nach weiteren Folgen laut und sehr, sehr deutlich. Vor allem habt ihr euch eine Episode über narzisstische Mütter gewünscht und über die Auswirkungen, die es auf unsere Entwicklung hat, wenn wir mit einer Mutter aufwachsen, die in ihrer Persönlichkeit starke narzisstische Verhaltensstrukturen verankert hat. Nicht nur ich kann persönlich natürlich ein Lied davon singen, sondern auch mein Gast in dieser Woche. Sie ist nicht nur eine absolute Narzissmus-Expertin, sie ist auch eine selbstbekennende Narzisstin, genau wie ich. Nachdem sie in einer narzisstisch geprägten Familie groß geworden ist und ich freue mich sehr, dass sie zum zweiten und sicherlich nicht zum letzten Mal dabei ist. Hallo, liebe Britta Papay.
Guten Morgen, liebe Kati. Vielen Dank, dass ich wieder bei dir sein darf mit meinem Lieblings- und Lebensthema Narzissmus. Und heute schauen wir uns mal unsere Mütter an oder die Mütter generell und die narzisstischen Mütter im Speziellen.
Der Ruf, ich habe es in der Anmoderation gesagt, war laut, das Feedback war riesig. Woran glaubst du, liegt das, dass wir Menschen mehr erfahren wollen über narzisstische Mütter?
Weil es so viele davon gibt. Also wir haben, glaube ich, Generationen von narzisstischen Müttern hinter uns. Vor allen Dingen hinter uns, glaube ich, weil in den früheren Generationen das Verstehen der eigenen Prägungen, der eigenen Erfahrungen, der eigenen Traumatisierungen, der eigenen Werdegänge nicht so möglich war, wie es das heute ist. Und weil, wenn wir von narzisstischen Müttern sprechen, meinen wir jetzt nicht automatisch die bösen Hexen oder die bösen Stiefmütter aus den Märchen, die immer tatsächlich narzisstische Frauen auch darstellen, Aber eine narzisstische Mutter kann eine gute Mutter sein und sogar auch eine liebende Mutter, aber eben narzisstisch. Ja, deswegen müssen wir das mal ein bisschen weit machen, dieses Feld, weil ich bin auch eine narzisstische Mutter, weil ich narzisstische Anteile in mir habe und weil es Momente gibt, in denen ich diese narzisstischen Verhaltensweisen auch in meiner Mutterrolle, in meine Mutterrolle reintrage. Ich habe aber das Glück, dass ich zwei Töchter habe, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen und die sich auch schon mit den transgenerationalen Themen beschäftigt haben und die mir dann schön den Spiegel vorhalten, so dass ich da hineinschauen kann, wie ich immer sage, heute ohne mich zu schämen.
Wie wunderbar.
Und das ist das, was meiner Mutter nicht möglich war, weil wenn ich ihr den Spiegel vorhielt, bekam ich Beschimpfung, Beschämung, Abwertung. Einfach Abwehr zu spüren. Und das ist das, was ich von all meinen Klienten oder Klientinnen, also männliche Klienten wie weibliche Klienten mit narzisstischen Müttern höre oder generell mit narzisstischen Eltern. Wenn ich denen den Spiegel vorhalte, bekomme ich kein Verständnis dafür. Und was ich mir wünsche, was wir vielleicht tun können, ist das Verständnis dafür zu öffnen, dass so wie Narzissmus etwas relativ Normales ist und wir auch hier bei narzisstischen Eltern von einem Spektrum sprechen, von mild bis sehr schädigend, dass wir auch, wenn wir über narzisstische Mütter sprechen, nicht automatisch über Monster sprechen.
Ausrufezeichen. Ja, also ich hoffe, das ist auch in der Serie im April deutlich herausgekommen, dass Narzissmus etwas ist, das uns alle beschäftigt, das per se nichts unbedingt Schädliches ist, sondern dass es auch ganz positive Seiten und auch Kräfte in sich birgt. Und selbst wenn es schädliche Anteile gibt, ist der Schlüssel natürlich das Bewusstsein dafür, dass wir sie haben. Denn solange wir dagegen kämpfen, also praktisch den Schatten, wie C.G. Jung es sagen würde, versuchen von uns fernzuhalten, da ist natürlich dann auch keine Weiterentwicklung möglich, sondern dann bleiben wir in dieser Schuldschraube für immer gefangen. Und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die Cycle Breaker sein.
Ja, vor allen Dingen, weil wir diese Schatten einfach als Teil, das ist ja auch so ein bisschen Thema jetzt gerade, die Schattenarbeit und so weiter. Wir dürfen diese Anteile einfach mit annehmen, die gehören einfach dazu, die wollen wir auch nicht weghaben, die können wir auch nicht weghaben, weil wenn es immer nur Sonne gäbe und nie die Nacht, dann wäre das für uns Menschen ja auch nicht gut. Ja, wir brauchen den Schatten und wir brauchen also das Licht und die Dunkelheit, wir brauchen auch unsere Persönlichkeitsschattierungen und all diese Elemente in uns, diese Anteile, die brauchen wir, die gehören alle zusammen. Die sind ein Team, ja, und ein Team, das mal besser, mal weniger gut funktioniert, aber all das ist ja Teil von uns. Und ich finde, es geht überhaupt nicht um Wegmachen, sondern wirklich um Annehmen und auch diese Dinge an uns, die wir nicht mögen, einfach stehen lassen können und sein lassen können. Ja, und so auch, wenn ich erkenne, ja, ich gehe mit so ausgeprägten oder auch weniger ausgeprägten narzisstischen Anteilen durch mein Leben, dann ist es klar, dass ich die auch in alle Rollen mit reintrage und so auch in meine Mutterrolle. Ja, auch da darf ich mir dann verzeihen und selbst mitfühlend auf mich blicken. Und die größte Kraft liegt ja in der Erkenntnis und auch der Fähigkeit, mich dafür zu entschuldigen und auch mal zu sagen, ja, zu meinem Kind, das war wirklich blöd von mir. So ein Satz wäre meiner Mutter niemals über die Lippen gekommen.
Ja? War meiner auch unvorstellbar.
Oder ich habe einen Fehler gemacht oder ja, auch wenn ich mein Bestes gegeben habe, erkenne ich an, dass es vielleicht nicht das Beste für dich war. Wie erlösend kann so ein Satz für ein Kind sein? Mhm. Ja, und darum geht es. Nicht darum, den Narzissmus wegzumachen.
Das übrigens wollte auch C.G. Jung nicht. Also das mit dem Wegmachen, da sind wir uns einig, das funktioniert nicht.
Nicht. Genau. Und je mehr wir uns bemühen, desto schlechter gelingt es uns und desto stärker wird die Beschämung, die wir uns selbst zufügen.
Klar, der Müllberg wird immer größer, ne? Hm. Glaubst du, meine Mutter war Jahrgang 45, mein Vater Jahrgang 40, gehört der Narzissmus in der Persönlichkeitsstruktur nicht fast ein bisschen zur Grundkonfiguration der Nachkriegs- und Kriegsgeneration?
Ja, das glaube ich tatsächlich auch ein Stück weit. Also meine Eltern sind Jahrgang 34, mein Vater und 44, meine Mutter. Und wenn ich jetzt auf deren, also aus dieser Generation, auf deren Kinder gucke und mit denen ich allen gesprochen habe, dann höre ich sehr oft, oh ja, meine Mutter und mein Vater hatten so stark ausgeprägte narzisstische Anteile, Verhaltensweisen. Also wenn wir jetzt mal mit der Theorie gehen, dass Narzissmus einen guten Nährboden in Bindungstrauma findet, und mit Bindungstrauma ist immer gemeint, ich konnte nicht so wahrgenommen werden als Kind, wie ich es gebraucht hätte, ja, dann gibt es natürlich in diesen Generationen sehr viele Eltern, die selbst Trauma erlebt haben und das weitergegeben haben. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf diese transgenerationale Forschung gucken, dann wird ja auch klar, dass dadurch, dass nichts in der Zeit von diesen ganzen Themen bekannt war und auch nichts durchbrochen werden konnte, weil da ging es um ganz andere Themen. Mhm. Ja, also die in den 30er, 40er Jahren geboren sind oder auch früher, die haben ein oder zwei Weltkriege miterlebt, da ging es ums Wiederaufbauen. Mein Vater hat mal, also mein Stiefvater, der vor kurzem gestorben ist, mit dem ich sehr verbunden war, hat zu mir kürzlich gesagt, bevor er starb, sagt er, weißt du, wir waren wirklich mit ganz anderen Themen beschäftigt. Und ich betrachte tatsächlich auch das Verstehen dessen, das Aufarbeiten dessen auf der einen Seite schon als Notwendigkeit, damit wir bestimmte Muster durchbrechen können, damit wir besser leben können. Aber es ist auch ein Luxus, das machen zu dürfen und zu können. Das bedeutet ja, die Kapazität zu haben, die Zeit, die Sicherheit. Wir brauchen ja sichere Räume, um aufmachen zu können, um uns diese Themen anzuschauen. Und wenn du auf den nächsten Bombenhagel wartest, dann beschäftigst du dich nicht mit transgenerationalem Trauma oder möglicherweise, ob deine Mutter eine Narzisstin ist oder nicht. Ja. Also ein Stück weit ist es auch das Ergebnis dieser sicheren Zeiten, dieser Friedenszeit, die wir jetzt seit über 70 Jahren in Europa hatten, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen können. Und ja, wenn wir schauen, Narzissmus ist etwas, was mit Selbstüberhöhung und der Abwertung der anderen zu tun hat, ja, dann gab es in diesen Generationen bestimmt viele narzisstische Eltern, aber die gibt es auch heute noch.
Das befürchte ich auch.
Ja, also ich habe hier sehr viele junge Frauen in Therapie sitzen und junge Männer, die in den 20ern sind. Die erst mal gar nicht wissen, womit sie da kommen, ja, mit ihrem eigenen Unbehagen, aber woher das kommt. Und wenn wir dann gucken auf diese Eltern, die jetzt so ein bisschen die Helikoptereltern-Generation sind, ja, diese fürsorglichen Eltern, für die Kinder Statussymbole sind und so weiter, da haben wir wieder ganz schön viel Narzissmus bei den Eltern, und zwar bei beiden.
Dann lass uns doch mal den Finger in die Wunde legen und ein bisschen differenziert draufschauen, denn es gibt nicht die narzisstische Mutter, sondern auch bei Müttern kann sich Narzissmus in ganz unterschiedlichen Formen und Farben zeigen. Welche fällt dir denn zuerst ein oder mit welcher bist du konfrontiert gewesen als Kind?
Also, meine Mutter war emotional abwesend. Die war eine bildschöne Frau, die sehr, sehr jung Mutter wurde, mit 20, und der gar nicht bewusst war, wie ihr da geschieht eigentlich. Und die mit Sicherheit ihr Bestes getan hat, aber sie konnte es einfach nicht anders und nicht besser. Und mit emotional abwesend meine ich, dass sie Schwierigkeiten hatte und auch heute noch hat, sich selbst zu spüren, was sich jetzt auch gezeigt hat nach dem Tod ihres Mannes. mit dem sie jetzt 40 Jahre zusammen war, wie schwer es für sie ist zu trauern und wie sehr sie sich schämt, Gefühle dieser Art überhaupt zuzulassen. Und dieses emotional abgeschottet zu sein oder in einem emotionalen Shutdown zu sein, ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr viel später erst als Traumafolge begriffen habe. Und für mich war sie, als ich ein Kind war, einfach nur die Eiskönigin. Sie war schön erhaben und rauschte immer in eine Parfümwolke gehüllt und in schöner Kleidung durch die Gegend und war einfach nicht emotional präsent. Und ihre Sprache der Liebe war Geld. Das ist die Sprache der Liebe meiner Familie. Aber körperliche Nähe, Umarmung oder auch Anerkennung, Wertschätzung gab es nicht. Sie war auch nicht böse. Also ich wurde weder misshandelt, ich wurde nicht beschimpft, ich wurde nicht wirklich offensichtlich abgewertet. Aber ich spürte wie eine Art Gleichgültigkeit und ich habe mich wahnsinnig abgestrampelt und abgerackert, um irgendwelche Krümel Liebe zu bekommen. Und ich weiß nur, dass sie irgendwann zu mir gesagt hat, da war ich aber schon weit in den 30ern, ich habe nie verstanden, warum du dich immer so abrackerst im Leben. Guck doch auf mich, ich habe so ein tolles Leben und ich habe nie einen Finger gerührt.
Was ja eine deutliche Überhöhung ist.
Ja. Hm. Die ihr aber gar nicht so bewusst war oder ist. Sagt sie, wieso strengst du dich so an? Ich habe immer Männer gehabt, die mir die Welt zu Füßen gelegt haben und ich musste nie einen Finger rühren. Woraufhin ich oft zu ihr gesagt habe, vielleicht war das gar nicht mein Bestreben, liebe Mama. Ja? Und ich habe darunter sehr, sehr gelitten, weil ich erstens ein sehr sensitiver Mensch bin. Ich bin ja das, was man heute hochsensibel nennt. Ich war immer eine Mimose, die irgendwie in dieser Familie keinen Platz hatte. Und ich wollte so sehr einfach nur in den Arm genommen werden. Und dass mir jemand gesagt hatte, ja, auch wenn es hier 25 Grad hat, es ist okay, dass du frierst.
Also gesehen werden in den eigenen Bedürfnissen.
Und im eigenen Sein auch, ja, also die Bedürfnisse und auch dieses einfach angenommen werden. Klar, wenn jemand, meine Mutter war sechs Monate alt, als ihre Mutter vor den Russen floh mit ihr und ihrer Schwester und mit der Schwester meiner Mutter und den eigenen Schwestern. Und die Babys auf der Flucht damals aus Polen starben wie die Fliegen. Es gab ja auch nichts zu essen für die Kinder. Es gab ja keine Babynahrung, es gab ja nichts. Und meine Mutter ist wirklich eine krasse Überlebende. Natürlich hast du da kein Verständnis, wenn das Kind bei 25 Grad sagt, ich friere. Ja, also aus ihrer Sicht, ne? So, also ich habe das Härteste überlebt, die 40 Grad minus und es gab nichts zu essen und du jammerst hier, weil dir kalt ist. Ja? Mhm. Das heißt, diese Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, in die Gefühle, in die Bedürfnisse eines anderen, das ist das, was narzisstischen Müttern einfach fehlt. Und es bedeutet nicht, dass sie es nicht könnten, aber sie haben aus welchen Gründen auch immer nicht gelernt, es zu tun oder verlernt, es zu tun, um selbst zu überleben.
Lass mich mal von meiner Seite kommen, weil ich habe eine ganz andere Geschichte als du. Und trotzdem gibt es Parallelen und ich finde es wichtig, dass wir diesen differenzierten Blick darauf haben und auf diese ganz unterschiedlichen Prägungen, die wir erleben als Kinder. Ich hatte es mit einer Mutter zu tun, die im Grunde genommen nie erwachsen geworden ist, die bis zu ihrem Tod ein bedürftiges Kind blieb und das auch sehr deutlich kommuniziert hat mir gegenüber, nämlich dass ihre Erwartung an mich war, es ist nicht meine Interpretation, sondern diese Aussage hat sie mehrfach getroffen, dass ich mich um sie kümmern muss. Du musst dich um mich kümmern, ich kann das nicht. Also wie erlernte Hilflosigkeit im Grunde genommen. Ein Kind, das gleichzeitig aber eines mehr gelernt hatte als alles andere, und da ist eine erste Parallele, nämlich zu überleben. Und auch das war bis zu ihrem letzten Atemzug, ich glaube, Das Schlimmste für sie in den letzten Monaten vor ihrem Tod war die Vorstellung, dass sie jetzt abhängig sein könnte von jemand anderem. Weil wenn ihr Organismus eine Sache wirklich, wirklich drauf hatte, dann war es alleine zu überleben. Ja.
Also sie konnte alleine überleben und wollte es aber partout nicht alleine.
Ganz genau, ganz genau. Und zwar sehr interessant, nach ihrem Tod fand ich in ihrem Portemonnaie Fotos von mir. Und zwar 4 oder 5. Das könnte man im ersten Moment denken, oh, das ist ja süß. Auf diesen Fotos war ich aber 3 oder 4 Jahre alt. Und dann wurde mir nochmal so bewusst, dass ich in ihrer Wahrnehmung nie die Erlaubnis von ihr bekommen habe, ein eigenständiger, erwachsener Mensch zu werden. Und ich habe die Fotos gesehen und habe so laut gesagt, ja, so wolltest du mich. Du wolltest mich als Puppe, als hübsches, kleines Mädchen. Und das sollte ich immer bleiben. Aber gleichzeitig hast du all deine unerfüllten Bedürfnisse, die deine Mutter nicht erfüllt hat, wiederum auf mich projiziert. Ich konnte nur verlieren.
Ja, und gleichzeitig sollte die kleine Puppe die Mama retten.
Ganz
genau. Wie ein Erwachsener, ja.
Ganz genau. Und ich glaube, es gab eine Situation mal, ich glaube, die habe ich mal im Podcast mit Verena König erzählt, aber sie passt sehr gut. Da war ich Ende 30 und ich lebte natürlich schon sehr, sehr lange in Bayern und war bei meinen Eltern zu Hause. Und wenn man bei uns ins Haus kam, dann stand man sofort im Esszimmer. Meine Eltern waren damals noch berufstätig und sie hatten einen Lieferanten da. Und meine Eltern sitzen am Tisch und es sitzen 2 Lieferanten, glaube ich, da und es war kein Stuhl frei. Und wer mich nicht kennt, der weiß es nicht. Ich bin sehr groß, knapp 1,80. Ich habe sehr breite Schultern, also ich bin jetzt körperlich kein zierlicher Mensch. Und ich stehe in der Tür und sage guten Tag zu den Lieferanten und zu meinen Eltern. Und meine Mutter sagt, es ist kein Stuhl frei, möchte sich zu mir auf den Schoß setzen. Und ich schaue sie an, weil es ist ja schwer pathologisch, und ich schaue sie an und sage, ich möchte mich sicher nicht auf deinen Schoß setzen. Aber sie hat gar nicht geschnallt, was sie da eigentlich sagt und dieser Riesenballon, der dahinter steht. Ich kann da heute, also ich weiß gar nicht, was ich darüber sagen soll. Ich bin darüber nicht mal wütend, sondern es macht mich einfach unendlich traurig. Gleichzeitig finde ich es psychologisch hochinteressant. Aber ich war natürlich betroffen als Tochter und insofern ist es wirklich nur begrenzt witzig, so eine Aussage.
Ja, gerne hätte sie die kleine süße Kathi, die da zur Tür reinkommt und sich bei ihr auf den Schoß setzt.
Ganz genau. Und auch das ist Narzissmus.
Ja. Und wie viel Ablehnung ist tatsächlich da gegenüber der großen Tochter? War deine Mutter auch so groß?
Nee, meine Mutter war winzig.
Siehst du.
Und wurde natürlich im Alter, hat sie, glaube ich, nochmal 10 Zentimeter eingebüßt. Ja. Sie war winzig.
Das habe ich mir fast gedacht. Ja, also da ist nämlich auch ganz viel Ablehnung dieser großen, imposanten, körperlich auch ihr überlegenen Tochter da. Ja, weil was ist bei der narzisstischen Mutter? Die narzisstische Mutter möchte ein Mini-Mi. Sei du, wie ich es bin, damit ich dich lieben kann. Und was ist, wenn das Kind aber nicht so ist wie du? Weder äußerlich noch in den Lebensplänen, in der Entwicklung, kannst du dieses Kind dann überhaupt lieben? Und wenn es dein Mini-Mi ist, auf welche Art und Weise liebst du es dann? Ja, wie die Projektion deiner selbst. Ja. Also, ich glaube, jede Frau, die Mutter ist, ist auch aufgerufen, sich zu überlegen, was wir in unseren Kindern denn eigentlich sehen und sehen wollen oder gerne sehen würden und was vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Und ob wir unsere Kinder, weil das Heiligtum der Mutterliebe, ja, das ist ja auch so ein Thema. Man kann natürlich seine Kinder auch nicht lieben, das gibt es. Mhm. Ja, das ist ein absolutes Tabu.
Ja.
Ja, aber das gibt es. Und man liebt auch, wenn man mehrere Kinder hat, liebt man sie auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn eine Mutter mir sagt, ich liebe alle meine Kinder gleich, dann sage ich immer nein. Das glaube ich nicht, das kann auch nicht sein, weil wir lieben diese Individuen, diese Kinder auch aufgrund ihrer Eigenschaften. Ja? Und je ähnlicher sie uns sind, desto leichter ist es, sie zu lieben. Oder auch nicht, wenn wir selbst voller Ablehnung uns selbst gegenüber sind. Ja? Aber beides bedeutet, meine Aufgabe als Mutter, also um eine gute Mutter sein zu können, muss ich als erstes mein Kind als ein Individuum begreifen, das zwar in meinem Bauch gewachsen ist und an meiner Nabelschnur war, aber das ein eigenständiges Individuum ist. Ja, weder ein Minimi noch eine Projektion noch etwas Ablehnenswürdiges oder Wertes, weil es nicht so ist wie ich, sondern einfach ein autonomes Wesen. Und meine Aufgabe ist, zu lernen, dieses Wesen so anzunehmen, wie es ist und es trotzdem zu lieben. Und Mütter, ich kann es euch sagen, es ist nicht einfach.
Und in seiner Entwicklung zu unterstützen, möchte ich ergänzen. Also weil das war auch bis zum Schluss, und ich bin sicher, viele Frauen, die uns jetzt, oder auch Männer natürlich, die uns zuhören, finden sich auch darin wieder, dass dieses Kind, dem wir das Leben schenken, uns nicht gehört. Und wir nicht darüber verfügen können, weil das war bei mir auch total spürbar, mein Leben lang. Dass ich im Grunde genommen nie das Recht hatte, ein eigenständiger Mensch zu sein, wie du sagst. Und wenn ich das nicht war, und jetzt sind wir bei einer narzisstischen Strategie, die vielen von euch wahrscheinlich auch sehr vertraut ist, traurigerweise, Liebesentzug, Silent Treatment, total kalte Schulter oder Ausschluss, nicht mehr ans Telefon gegangen über Wochen, also die Strafe folgte auf den Fuß. Und das hat lange sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, ich habe so eine Bestrafung tatsächlich auch erlebt. Und zwar eine sehr schmerzhafte, da war ich schon selber Mutter. Da war meine zweite Tochter ein Jahr alt, da war ich also ungefähr 36. Und da hatte meine Mutter Streit gehabt mit einer Freundin, sie hatte einer Freundin etwas anvertraut und sie gebeten, das für sich zu behalten. Die Freundin hat es aber dem Mann erzählt und dieses Paar war mit meinen Eltern auch als Paar befreundet und dann wurde in einer lustigen Runde eines Abends wurde dann irgendwie dieses Thema ins Gespräch gebracht und meine Mutter hat das als massiven Vertrauensbruch empfunden und hat die Freundschaft Stantepede beendet, weil meine Mutter ist ein Mensch, der nicht in Konflikt gehen kann, der einfach nur in den Kontaktabbruch geht, immer. Also das Leben meiner Mutter ist gesäumt von Schwerstverletzten und Toten im Sinne von abgebrochenen Kontakten und Freundschaften.
War bei meinen Eltern ganz genauso.
Das ist typisch narzisstisch, ne? Also ich gehe überhaupt nicht in die Auseinandersetzung mit dir, ins Gespräch, sondern ich bestrafe dich, indem ich dich aus meinem Leben ausradiere. Nun waren aber mein Mann, meine Kinder und ich bei diesen Freunden zu Gast, weil die hatten ein sehr hübsches Haus in Italien am Gardasee und damals hatten wir kein Elternhaus mehr in Italien und wir waren da bei denen für ein paar Tagen zu Besuch. Meine Mutter bekam das mit und brach den Kontakt zu mir ab und ließ mir mitteilen über ihren Mann, meinen Stiefvater, wie unsäglich das sei, dass ich es wagen würde, zu diesen abtrünnigen Menschen noch Kontakt zu haben. Ich habe mit meiner Mutter tatsächlich 2 Jahre keinen Kontakt gehabt, in einer Zeit, in der ich mit 2 kleinen Kindern und einer schweren Erkrankung auch wirklich sehr vulnerabel war. Und meine Mutter hat sich in ihren Eispalast zurückgezogen und dann irgendwann kam mein Vater, also mein Stiefvater, und meinte, deiner Mutter geht es so schlecht, damit könntest du dich nicht bei ihr entschuldigen.
Hat bei mir auch funktioniert.
Und es hat bei mir funktioniert. Und ich habe mich bei meiner Mutter entschuldigt. Ich habe mich bei meiner Mutter entschuldigt für etwas, das ich gar nicht getan hatte. Und da war ich 36 Jahre alt. Damals wusste ich noch nicht so viel über Narzissmus wie heute. Heute würde ich sowas niemals mehr tun. Also nicht, dass ich dann nicht wieder versuchen würde, in den Kontakt zu gehen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Stattdessen habe ich das getan, was ich immer getan habe. Ich habe alles getan, damit sie mich wieder lieb hat. Als Kind war es, dass ich schon sehr früh gelernt habe zu kochen, die Hemden meines Vaters zu bügeln, die kleine perfekte Hausfrau zu sein, weil sie ja immer abwesend war, mit ihrem Liebhaber irgendwo verreist, an der Côte d'Azur in den Bergen zum Skifahren, zum was auch immer sie gemacht hat. Und so bin ich zu ihr hingegangen und habe darum gebettelt, dass die mir doch bitte verzeiht.
Meine Therapeutin hat vor ein paar Wochen einen großartigen Satz gesagt und den möchte ich an dieser Stelle so gern teilen. Weil mich die Tatsache, dass ich meine Mutter in den letzten 24 Stunden begleitet habe, wirklich, ich fand, das war eine sehr, sehr tiefgreifende Erfahrung und auch eine schöne Erfahrung. Aber ihr Lieben, erstens, das ist ganz wichtig, weil mich haben viele Menschen ganz erwartungsvoll mit großen, großen, hoffnungsvollen Augen angeschaut. Und konntet ihr nochmal sprechen? Nein, natürlich nicht. Denn der Narzissmus meiner Mutter, der natürlich in ihrem Überlebenskampf in den letzten Monaten noch sehr viel massiver wurde, der löste sich am Sterbebett nicht auf, wie in einem Hollywood-Film. Also natürlich, glaube ich, wünschen wir uns alle, dass in so einer Situation die Mutter einen nochmal anschaut und sagt, es tut mir alles so leid und ich habe dich doch nur geliebt und so. Aber das ist nicht passiert. Trotzdem war dieses Unausgesprochene und auch dieses einfach nur über Berührungen miteinander zu sein, für mich etwas zutiefst Versöhnliches, ja.
Für dich selbst.
Für mich persönlich.
Für dich selbst. Ausschließlich für dich.
Ganz genau. Mhm. Aber Narzissmus ist nicht etwas, das im Alter besser wird.
Es verändert sich. Also, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich narzisstisches Sein im Laufe des Lebens entwickelt. Ja, es gibt die Menschen, bei denen der grandiose Narzissmus irgendwann zerfällt, ja, zu so einem Haufen Asche, aber dann auch verbunden mit der Frustration und der Wut darüber, dass man eben im Leben nicht mehr so grandios sein kann, ja, weil du einfach alt und gebrechlich wirst und es nicht mehr geht oder weil sich die Opfer deiner Manipulation dir zunehmend entziehen und aus deinem Leben verschwinden. Es gibt auch diese sogenannten korrigierenden Lebensereignisse, dazu habe ich ein kleines Kapitel auch in meinem Buch geschrieben. Es gibt tatsächlich im Leben mancher Menschen Ereignisse, Erfahrungen, die zu einer deutlichen Veränderung und Abmilderung ihrer narzisstischen Tendenzen oder Züge führen können, wie große berufliche Veränderungen, große Brüche im Leben, Erkrankungen oder auch neue Beziehungen. Aber die können in beide Richtungen gehen. Die können das Narzisstische potenzieren oder es eben mildern, aber das Sterbebett ist definitiv nicht der Moment, in dem hochgradig narzisstische Menschen sagen, ich habe dich doch immer so geliebt und verzeih mir doch. Nein, also das weiß ich auch aus meiner Erfahrung als Sterbebegleiterin, das mache ich ja schon seit vielen Jahren, der Hospizarbeit, das ist nicht so. Und darauf sollten wir auch nicht hoffen.
Finde ich auch, tatsächlich.
Sondern wir sollten nur für uns gucken, wie komme ich zurecht, wenn ich erkenne, egal ob ich 15 bin oder 55 oder 70, meine Mutter ist deutlich narzisstisch gewesen und jetzt erkenne ich das, ich hatte dafür nie einen Namen, ja, jetzt verstehe ich das. Dann ist immer die Frage, okay, was kann ich jetzt tun? Weil das Wichtige ist, ich möchte jetzt und ich darf jetzt in diese Selbstermächtigung kommen. Als Kind war ich nicht in der Lage, mich wirklich zu wehren. Ich konnte aus diesem Familiensystem nicht raus. Ich konnte auch nicht einer erwachsenen Mutter Paroli bieten und ich konnte mich auch nicht schützen. Aber ich kann es jetzt tun, ich darf es jetzt tun und ich finde sogar, ich muss es jetzt tun, auch als Zeichen meinen eigenen Kindern gegenüber zum Beispiel. Ja, finde ich ganz wichtig.
Der Satz, den meine Therapeutin gesagt hat, ist total interessant, weil es mich gerade abgeschnitten hat, merke ich, innerlich. Also da ist immer noch eine innere Instanz, die da teilweise so einen Riegel davor schiebt. Deswegen habe ich ihn jetzt aufgeschrieben, damit ich ihn nicht wieder dissoziiere. Und er passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, weil es mir tatsächlich so nicht bewusst war. Und als sie das so deutlich formuliert hat, das war so eine Entlastung für mich. Sie hat gesagt, du hast dein Leben lang alles versucht, um das Verhältnis zu deiner Mutter zu verbessern. Du hast alles versucht.
Du.
Und da musste ich wirklich schlucken. Es hat mich sehr, sehr getroffen und mich auch sehr traurig gemacht. Und ich konnte nur sagen, es stimmt. Ich habe mein Leben lang alles versucht, das Verhältnis zu meiner Mutter zu verbessern. Und egal, was ich versucht habe, nichts hat funktioniert. Also rund um das Buch, in dem sie ja auch ein Kapitel geschrieben hat, da wurde unser Verhältnis, finde ich, hat so eine Neutralität bekommen. Das fand ich ganz schön, weil ich an sie keine Bedürfnisse mehr gestellt habe und sie mich da auch eine Zeit lang wirklich als erwachsene Frau, glaube ich, in ihren Möglichkeiten anerkennen konnte. Aber dieses Verhältnis, das ich mir von einer Mutter gewünscht hätte, das gab es nie, das konnte es nie geben und das bleibt auch, und auch das finde ich einen wichtigen Aspekt, es bleibt untröstlich.
Es bleibt eine lebenslange Sehnsucht.
Ganz genau.
Und ich finde dieses Thema, die Mutterwunde zu heilen, über die es so viel auch Literatur oder Dinge jetzt gibt, ich glaube nicht, dass es wirklich vollständig möglich ist. Also ich finde auch, dass wir das anerkennen dürfen und annehmen dürfen und stehen lassen können, weil wenn nur die eine, die Tochter oder der Sohn, alles tut ein Leben lang, um etwas zu bekommen, was es wahrscheinlich nie geben wird, dann kann dadurch die Wunde gar nicht geheilt werden. Ja? Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir in die Lage versetzt werden, eigene Instrumente zu entwickeln, um das anzunehmen, um das zu verstehen, also wirklich erstmal Wissen sammeln, damit wir verstehen, wie diese Dynamiken funktionieren, dann müssen wir es begreifen, und das ist etwas Körperliches, also was Emotionales und Körperliches, auch diesen Schmerz zu fühlen, zum Beispiel nie von der eigenen Mutter wirklich fest umarmt und gehalten worden zu sein. Ich bekomme heute das von meinen Töchtern. Nur die sagen immer, komm, wir machen mal eine mütterliche Umarmung. Oder so richtig, wir halten uns dann so richtig fest. Und ich kann annehmen heute, das war auch für mich ein Schritt. Ich darf als Mutter meiner eigenen Töchter manchmal von ihnen eine mütterliche Umarmung bekommen, ohne dass das Missbrauch ist. Ja, weil die können so gut umarmen und meine Mutter konnte das nie. Ja, und dieses Vermissen, das darf aber bleiben, weil das ist nun mal unsere verkörperte Erfahrung, die ist in uns drin. Und da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, die Schatten wegmachen. Nein, es geht nicht. Es geht darum, das zu fühlen. Ja, ich habe das nie bekommen. Und warum streben wir ein Leben lang danach? Weil wir haben nun mal nur diese eine Mutter. Wir haben nur diese eine und wir versuchen sie uns so gut zurecht zu biegen, zu reden, wie wir nur können. Und was gibt es Leichteres, als die Schuld, die Verantwortung bei uns selbst zu suchen und zu sagen, ja, aber wenn ich mich noch mehr anstrenge, wenn ich mich noch mehr verbiege, wenn ich noch mehr das und das tue, dann muss sie mich doch lieben, weil das ist doch mütterlich, das wäre doch normal. Ja, nein, ist es aber nicht.
Was ich alles versucht habe, also jetzt mal unabhängig von Therapie, wo ich die überall hin eingeladen habe und es versucht habe, ihr schön zu machen und von zu Hinz und Kunst gefahren war, es hat alles nicht funktioniert. Und ich frage mich, da würde mich deine Expertise sehr zu interessieren. Ich behaupte, dass meine Mutter, und das ist sicherlich auch ein Aspekt des Narzissmus, meine Mutter stand in Konkurrenz mit mir.
Absolut.
Und das, finde ich, wird psychologisch wenig besprochen. Da bin ich ein bisschen verwundert darüber.
Ganz wichtig.
Weil ich glaube, dass die Konkurrenz zwischen Mutter und Tochter etwas ist, was wenige Menschen nur auf dem Schirm haben.
Also erstens ist Narzissmus immer generell mit Konkurrenzverhalten verbunden. Weil Narzissten sind ja geprägt von diesem starken Bedürfnis nach Anerkennung und von Neid. Ja, da ist immer Neid dabei. Das Bedürfnis, die Anerkennung zu bekommen, zu gucken, oh, ist hier irgendjemand besser, schöner, toller als ich? Den oder die muss ich immer ganz schnell ausschalten. Ja, so. Das heißt, narzisstische Menschen gehen sehr schnell in Konkurrenz mit anderen, die sie als Bedrohung empfinden, ja, eine Frau, eine narzisstische Frau, die zum Beispiel auch sehr schön ist, die kann es nicht dulden, dass im Raum eine andere ist, die schöner ist als sie, ja, das ist die Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land, so. Und Narzissten sind immer in Konkurrenz mit ihren Kindern. Das hört man auch sehr ungern. Nur dazu habe ich auch schon öfter mal was gesagt und geschrieben. Weil die Kinder sind ja wozu da? Sie sind dazu da, ihnen als Spiegel zu dienen, ihrer selbst. Sie sind dazu da, ihnen Zufuhr zu liefern und narzisstisches Futter. Und sie sind dazu da, Prestigeobjekte zu sein. Mhm. Ja? Seht her, ich und meine tollen Kinder. So, wenn du jetzt ein Kind hast, das Drama des begabten Kindes, Alice Miller, ja, wenn du jetzt ein Kind hast, das irgendwie schön, schlau, toll ist, nett ist, sympathisch, empathisch, irgendetwas hat, was du nicht hast, was du gerne hättest, oder was du auch hast, aber was dieses Kind vielleicht noch mehr hat, und jetzt nehmen wir hier bei den Frauen zum Teil auch die Schönheit, ja, ganz dramatisch, dieses Thema der Mütter, die versuchen, als optisch als die Freundin der Tochter durchzugehen, anstatt dass man ganz klar sieht, nee, die eine ist die ältere Mutter und die andere, die jüngere, ist die Tochter, weil ich mich dadurch als narzisstische Mutter mit meinem fragilen Selbstwertkonstrukt aufwerte, wenn dieses wunderschöne, erhabene Wesen, das mein Kind ist, mein perfektes, mir gleichgestellt wird. Auch sie sehen ja aus wie Freundinnen. Ich finde, das ist das Schlimmste, was man sagen kann zu einem Mutter-Tochter-Duo, weil, nein, die eine ist die Mutter, die andere ist die Tochter. Damit entwertest du beide. Ja? So. Und nun ist es so, wenn die wichtigsten Merkmale von schädigendem Narzissmus, also von dem, wo wir schon sagen, es ist nicht so schön, dieses ich überhöhe mich und werte ab, und dazu gehören eben das Kontrollbedürfnis, der Neid und die Konkurrenz, dann ist es klar, dass du nicht dulden kannst, dass ein Kind von dir schöner, erfolgreicher, besser ist als du, selbst wenn es gar nicht stimmt objektiv. Ja? Wenn einfach nur dieses Gefühl da ist, oh, die könnte mir oder der Sohn oder Tochter könnte mir etwas wegnehmen. Und das ist natürlich bei Töchtern ganz besonders gefährlich, weil Töchter sind ja auch Frauen. Und natürlich hat die junge Tochter irgendwann den vielleicht schöneren Körper als die Mutter, weil die halt noch jung ist. Ja? Und wenn du dann als Frau mit deiner Weiblichkeit, mit deinem Selbstbild, mit deinem Gefühl, mit deinem Körpergefühl nicht vollkommen zufrieden bist und in Einklang bist, dann guckst du auf dieses Kind, auf dieses Mädchen und denkst, ah ja, das ist für mich eine Bedrohung. Und zwar, weil, oh, ich war ja auch mal so und vielleicht hat das damals niemand gesehen und gewertschätzt oder oh, ich wäre auch gerne so gewesen und war es nie. Ein ganz, ganz wichtiges Tabuthema.
Es ist wirklich ein Tabuthema. Und da brauchst du natürlich auch viel Mut, dahin zu schauen, weil du hast ja es vorhin schon in einem Nebensatz gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was deine Formulierung war, aber die Rolle der Mutter, und man sieht es jeden Tag im Mai am Muttertag, auch auf Social Media, die Rolle der Mutter steht natürlich auf einem heiligen Sockel, der nicht anzugreifen ist. Und da ist ein bisschen eine Krux drin und ich rede mich da jetzt sehr leicht, weil ich habe keine Kinder. Ich wollte auch nie Kinder. Ich glaube, ich weiß schon auch sehr gut warum, weil ich hätte es nicht gut gemacht. Heute vielleicht, aber jetzt ist es zu spät. Weil ja im Grunde genommen, jede Mutter war auch mal Tochter. Und das würde ja bedeuten, also man muss auch etwas in sich dann anerkennen, was vielleicht ein bisschen unbequem ist. Deswegen bin ich immer so ein bisschen ambivalent beim Muttertag, wenn alle so die Mütter feiern. Natürlich ist die Mutter die, die uns das Leben schenkt, aber das gibt ihr ja keinen Freibrief für alles. Und eine total kritiklose Lobhudelei, weil es gibt Mütter, die tun ihren Kindern grauenhafte Dinge an. Und darüber spricht am Muttertag natürlich keiner.
Nee, und es gibt ja auch diese Mütter, die die Vorstellung haben, das Kind müsste, was weiß ich was, schön, erfolgreich, toll sein, weil ich es geboren habe,
ja, unter
Qualen
ich auch.
Und Schmerzen. Da kriege ich immer eine fürchterliche Gänsehaut.
Du hast mir meinen ganzen Damm zerrissen,
ja,
wie oft ich den Satz gehört habe.
Genau. Deinetwegen sehen meine Brüste jetzt so aus, weil du hast sie leer gelutscht. Ja, also solche Sachen gibt es, ja, solche Aussagen gibt es. Und dann, finde ich, muss, und da beginnt diese Arbeit, dass ich blicke in den Spiegel, dann ist, finde ich, der erste wichtige Schritt ist zu sagen, aber ich habe diese Kinder zur Welt gebracht und niemand hat diese Kinder gefragt, ob sie zur Welt kommen wollten. Ja, das ist doch der Klassiker in der Pubertät, sagt jedes Kind, wenn es Streit gibt mit der Mutter, räum die Spülmaschine aus und mach deine Hausaufgaben, sagt jedes Kind irgendwann mal, ich wollte doch gar nicht zur Welt kommen, ich habe doch gar nicht danach gefragt. Ja, damit machst du jede Mutter erstmal mundtot. Ja? Aber wir müssen uns ja dessen bewusst sein, dass Kinder zu bekommen auch ein egoistischer und narzisstischer Akt ist.
Oh, das musst du erklären.
Ja, ich möchte Kinder haben. Das heißt, ich möchte etwas von mir, von meinem bedeutsamen Sein, weiter in die Welt geben. Und da soll mir keiner erzählen von dem Märchen, der ich bringe Kinder in die Welt, keine Ahnung, damit die Menschheit weitergeht oder so. Ja, also in der heutigen Zeit, wo wir uns frei entscheiden dürfen in der westlichen Welt, ob wir Kinder in die Welt setzen oder nicht, weil wir können verhüten, wir können Nein sagen, wir können uns entscheiden, ein Leben ohne Kinder zu führen. Wenn wir Kinder bekommen, dann ist das ein narzisstischer, egoistischer Akt. Ich möchte gerne ein Wesen in die Welt setzen, das Dinge von mir in sich trägt und weitergibt. Ja, wie oft gibt es diese Botschaft an die Kinder, ja, wir sind hier alle eine Familie von Ärzten, Rechtsanwälten und so weiter, das müsst ihr auch sein. Och, what the fuck, ja? So, und das heißt, wenn ich mir dieses Aktes bewusst bin, dieses selbstbestimmte, narzisstisch egoistische, ja, ich setze ein Kind in die Welt, weil ich das toll finde und ich das möchte, daran ist nichts Falsches, ja. Das ist wunderbar, Kinder zu haben. Aber wir müssen uns der Motive bewusst sein. Und ich weiß, hier für das, was ich gerade sage, werde ich ordentlich was um die Ohren kriegen.
Ja? Nicht in meinem Podcast.
Ja, aber Instagram wartet nur darauf. Weil das ist, natürlich ist es auf der einen Seite der größte Akt der Nächstenliebe, sich jahrelang um Kleinkinder, um Babys zu kümmern. Ja, das ist so unfassbar anstrengend. Und das würde man, all das würde man auch nur für die eigenen Kinder tun. Deswegen ist so, wenn wir von selbstloser Liebe sprechen, wenn es die überhaupt gibt, also ich bezweifle das, aber das wäre nochmal ein extra Podcast, dann ist es diese Liebe. Ja, weil wir uns da wirklich jahrelang alles Mögliche antun als Mütter, um diese Brut, diese kostbare Brut groß zu kriegen. Deswegen, ich finde auch, das ist eine wunderbare Art der Liebe und eine wunderbare Art der Verbundenheit. Aber davor steht ja erstmal die Entscheidung, das zu tun und Kinder in die Welt zu setzen. Und ich finde, wir dürfen uns unsere eigenen Motive bewusst sein. Und wenn es ist, du und ich als Paar lieben uns so sehr, dass wir ein Kind zeugen wollen, dann gehe ich, ja, aber das hat doch nur mit uns was zu tun. Das ist was hier
bei uns. Symbol unserer Liebe quasi.
Das hat nichts mit den Kindern selbst zu tun. Und wenn die dann da sind, dann dürften wir uns, müssten wir uns bemühen, die so anzunehmen, wie sie da sind. Und ich kann wirklich sagen, das ist nicht einfach, die Kinder so zu lieben, wie sie sind. Das ist so schwer. Weil in denen sehen wir Teile von uns, die wir scheußlich finden. Wir sehen Teile von unserem Partner, die wir scheußlich finden. Wir sehen darin noch, oh Gott, die ist ja wie meine Großmutter oder wie mein oh Gott, und oder sie sind was ganz anderes. Oh Gott, wie kann das denn sein, dass mein Kind so gar nicht so ist wie ich? Ja, all das ist eine grandiose, großartige Möglichkeit, an uns selbst zu arbeiten und unser Selbstbild zu überprüfen.
Mhm, richtig gut. Richtig gut. Ich hab gerade so, ich dachte, super, das müsste eigentlich, wäre das hier eine 3,5-Stunden-Folge, wenn wir das Thema komplett abdecken wollen. Aber du hast es schon gesagt, es wird ja nicht unsere letzte Folge gemeinsam gewesen sein. Also jetzt bekommen wir schon auf jeden Fall mal einen noch größeren Blick, was der Narzissmus zwischen Müttern und Kindern alles bedeuten kann. Ich mache noch eine Ergänzung zu dieser Projektion und der narzisstischen Erweiterung, weil das fand ich den absoluten Knaller. Und dann würde ich gerne noch zu den narzisstischen Müttern kommen, die in dieser, ach, ich opfere nur die Familie zuerst und alles andere ist nicht wichtig und ich nur für euch, was ja auch häufig ein bisschen fehlinterpretiert wird.
Und vielleicht noch einen kleinen Blick auf die Unterschiede zwischen narzisstischen Müttern mit Töchtern und mit Söhnen.
Unbedingt, unbedingt. Wir angefangen haben, das Haus aufzuräumen nach dem Tod meiner Mutter, habe ich eine Kiste gefunden. Und in dieser Kiste waren Zeitungsartikel ausgeschnitten, und zwar nicht nur über mich, also ich bin ja eine Person, die schon sehr, sehr lange in der Öffentlichkeit arbeitet, nicht nur Zeitungsartikel über mich, nein, sondern auch, ich war vor vielen Jahren mal mit einem mittlerweile sehr bekannten Kabarettisten zusammen, über den hatte sie Zeitungsartikel gesammelt, dann war ich mit jemandem zusammen, der hat als Model gearbeitet, der war mal auf dem Fokustitel, über den hat sie, also die Erweiterung ging sogar über meine Partner. Also, das ist Wahnsinn, finde ich. Das ist wirklich Wahnsinn. Und dann habe ich mit dem Friedhofsgärtner gesprochen und dann sagt er, ach, ihre Mutter hat immer, die war ja so stolz auf sie, die hat ja immer gesprochen, meine Tochter ist beim Radio. Und ich dachte, okay, ich fange jetzt mit dem Friedhofsgärtner hier kein tiefenpsychologisches Gespräch an. Aber ich hätte ihm natürlich gerne gesagt, ach, wissen Sie, da ging es aber gar nicht um mich. Sondern in Wahrheit ging es um meine Mutter.
Ich muss so lachen, wenn du das sagst, weil meine Mutter hat gesagt, als ich mein Buch geschrieben habe und dann veröffentlicht habe, sagte meine Mutter, um Gottes Willen, dann bin ich jetzt ja die Mutter einer berühmten Autorin, dann kommen die Leute alle zu mir und werden mich fragen und so mich fragen. Und ich so, okay, das ist ja auch interessant. Ja, das passt genau da rein, das ist genau das.
Ja, wie eine Hollywood-Diva, ne?
Und die Partner, nur deine Partner, das heißt, wenn du dann so tolle Partner hast, die auch noch bekannt und berühmt sind, dann zeigt es deiner Mutter ja, dass du etwas wert bist, wenn du solche tollen Typen abkriegst.
Mhm.
Also das adelt dich ja dann,
Ach,
weil
gruselig.
Du ja sonst alleine nicht genug bist.
Gruselig, wirklich gruselig.
Mhm.
Was ist denn mit den Müttern, die sich aufopfern für alle?
Die Aschenputtel,
ja, genau,
aus meinem Buch, die Mutter Teresas, die Helikoptereltern. Ja, das sind die, die ihre narzisstische Erfüllung im Dienen finden, im ohne mich würdet ihr nicht klarkommen. Und darin, dass ich alles für alle tue, habe ich auch immer die perfekte Kontrolle. Also wenn ich dir, bis du 16 bist, deine Brotdose morgens für die Schule schmiere, weiß ich ja, dass du das wertvolle Vollkornbrot isst, das ich dir kredenze mit dem wertvollen selbstgemachten Bio-Aufstrich und nicht vielleicht irgendwelchen Junk in der Schule dir holst oder vielleicht sogar zu irgendjemand sagst, nee, also meine Mutter macht mir keine Brotdosen, die steht ja morgens gar nicht auf, die kümmert sich ja nicht. Also, das heißt, über dieses Dienen habe ich auf der einen Seite die Möglichkeit, mich als Opfer in die Opferrolle zu begeben und zu sagen, seht her, was ich für euch alles tue. Schaut doch her, ich will doch vom Leben gar nichts, außer mit der Kittelschürze in der Küche sitzen und Linsen poolen. Das tue ich doch alles für euch. Und auf der anderen Seite haben diese Arten von Mütter aber auch die perfekte Kontrolle. Das sind dann die, die dann auch jeden Tag in den Teenagerzimmern aufräumen, die Bettwäsche wechseln und gucken, ob da vielleicht Spermaspuren im Bett des Sohnes sind, der 12 ist, oder ob die Tochter vielleicht irgendwie Sex hat oder so. Ja, also das sind auch die, die die Hemden des Mannes in die Reinigung bringen und gucken in den Jackentaschen, ob da irgendwelche, was auch immer, Sachen sind, so Hinweise auf irgendwas. Das heißt, ich löse mich auf im Dienen auf der einen Seite und suche diese wahnsinnige Anerkennung dadurch. Und auf der anderen Seite übe ich auch Macht und Kontrolle aus, weil diese Position ist sehr machtvoll.
Macht euch das nochmal kurz bewusst, weil das ist der wichtige Satz, weil viele hängen da, die kriegen den Zusammenhang zum Narzissmus nicht, die Anerkennung holen über die, also sprich, es ist nicht das Selbstlose, sondern ich mache das, um etwas dafür zu bekommen. Also ja,
Und die Macht und die Kontrolle.
Ganz
genau. Anerkennung, die Macht und die Kontrolle.
Ganz genau.
Das sind ja die drei wichtigen Motive narzisstischer Menschen. Ja? Das heißt, sowohl die Mutter, die nie da ist, die abweisend, zurückweisend ist, die ihr eigenes Leben führt, die vielleicht sogar Karriere macht, ja, als auch die, die dienend zu Hause ist und sich immer um alle kümmert, beide können narzisstisch oder unnarzisstisch sein. Es gibt auch liebevolle Mütter, die sich ganz viel kümmern zu Hause und nicht narzisstische Motive haben. Und es gibt auch Mütter, die irgendwie ihr eigenes Ding machen und nicht die ganze Zeit über ihre Brut wachen, wie, keine Ahnung, der kostbarste Vogel, und die auch nicht narzisstisch sind. Also wir müssen immer gut gucken, dass nicht alles, was uns nicht gefällt in der Gesellschaft oder auch bei uns in unserem Familiensystem, dass das immer gleich narzisstisch ist. Ja, da müssen wir auch mal gut die Narzissmusbrille aufsetzen und da genau hingucken. Ja?
Großes Aufatmen in der Community.
Ja. Ich habe vor ein paar Tagen ein kleines Reel gemacht und habe gesagt, ich kann dieses Narzissmuswort nicht mehr hören. Also bitte hört auf, das so inflationär zu gebrauchen. Da wurde ich wüst beschimpft. Ich würde damit Opferbashing machen. Und wie könne es sein, dass ich jetzt plötzlich dieses so wichtige Thema, habe ich gesagt, Leute, ich beschäftige mich den ganzen Tag damit. Das ist wirklich mein täglich Brot. Aber ich sage euch, benutzt dieses Wort bitte nicht da, wo es nicht angebracht ist. Wollten auch nicht alle hören.
Ja, also auch nicht jeder Chef, der schlechte Laune hat, ist ein Narzisst.
Ganz genau. Genau das habe ich da gesagt.
Ja, so ist es ja auch. Liebe Britta, ich möchte so gerne natürlich auch als Selbstbetroffene mit dir als Betroffene darüber sprechen, was es für Auswirkungen hat, wenn wir mit einer narzisstischen Mutter, und in dieser Folge werden wir nicht über die Väter sprechen, weil das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, wenn wir mit einer narzisstischen Mutter aufwachsen, sowohl als Tochter, aber auch als Sohn. Weil ich habe zum Beispiel nicht den
einen Bruder.
Bitte?
Ich auch.
Ja, ich habe einen Bruder.
Wir haben beide einen Bruder.
Ganz genau. Und es ist ja gar nicht so selten, dass eine narzisstische Mutter ein Lieblingskind hat und das andere ist eher, also halt das Aschenputtel, und das andere ist das Golden Child, das goldene Kind. Und ich hatte mal einen sehr augenöffnenden Moment, und den finde ich auch faszinierend, was unsere Körperintelligenz angeht. Und zwar hatte mein Bruder da einen runden Geburtstag, und es war zu der Zeit, als ich zu meiner Mutter keinen Kontakt hatte, 2,5 Jahre. Ich habe übrigens nie erzählt, warum, aber jetzt, wo sie nicht mehr auf diesem Planeten ist, traue ich mich das eines Tages. Und ich traf die Patentante meines Bruders auf dieser Geburtstagsfeier. Ich hatte keine Patentante, denn man hatte vergessen, mich zu taufen. Ich hatte auch die ersten 4 Tage in meinem Leben keinen Namen. Auf meinem Babypass steht nur Clef, weil meine Mutter, und ich glaube, da beginnt auch das ganze Übel, einen Jungen erwartet hatte. Sie war sicher, ich werde ein Junge. Und da muss die Enttäuschung einfach schon so bodenlos gewesen sein, als dann plötzlich dieses Mädchen kam, und das hatte dann 4 Tage, also nur den Namen Clef. Egal, ich schweife ab. Ich treffe also auf dieser Party die Patentante meines Bruders, und sie weiß, dass meine Mutter und ich uns aus dem Weg gehen und keinen Kontakt haben. Und dann sagt sie, dein Bruder war einfach immer ihr Lieblingskind. Du hattest nie eine Chance, von Anfang an nicht. Und das hatte ich noch nie gehört, aber es war das Einleuchtendste. Also alles in meinem Körper sagte so, ah, okay, das macht Sinn. Und ich glaube auch, so war es. Ich hatte einfach nie eine Chance, weil mein Bruder, der hört das nicht so gerne, aber der hört den Podcast, glaube ich, auch nicht, weil mein Bruder ihr Lieblingskind war und ich war es nicht.
Wer hört das schon gerne? Das ist auch eine Bürde, das Lieblingskind
Absolut.
Zu sein. Also das Lieblingskind zu sein ist eine sehr große Bürde, weil da wird ja wahnsinnig viel Erwartung hineinprojiziert. Ja? Bist du die Erstgeborene?
Nee, die Zweitgeborene. Die mittlere sogar. Es hätte noch ein drittes Kind gegeben, aber das kam nie zur Welt.
Also du hast ja schon jetzt so viele Dinge genannt, auf die man wirklich tief eingehen könnte. Ne? Also erstmal die Rolle in der Rangfolge der Kinder, ne? An welcher Stelle du stehst. Dann die Tatsache, dass du keinen Namen gekriegt hast. Also das sind ja alles Dinge, die so extrem identitätsprägend sind. Ja? Also Lieblingskinder hat, glaube ich, jede Mutter und jeder Vater hat ein Lieblingskind. Das ist normal, das ist menschlich. Wir lieben nicht alle Kinder gleich. Wir lieben unsere Kinder, ja, aber wir lieben sie nicht gleich. Und das bedeutet nicht schlechter, weniger, sondern anders. Und es gibt sehr oft für Mütter und Väter ein Lieblingskind. Das hat sehr oft damit zu tun, wie sehr dieses Kind meine Bedürfnisse bedient. Und je narzisstischer ich bin, desto mehr werde ich das Kind lieben, das am meisten meine Bedürfnisse erfüllt. Weißt du, wie dein Bruder das getan hat?
Die waren relativ eng bis zum Schluss. Also leben auch nur 700 Meter auseinander. Also die hatten ein ganz anderes Leben zusammen. Ich war ja 700 Kilometer weit weg die ganze Zeit.
Ja, schau mal, der ist in der Nähe geblieben. Ja, der hat sich also gekümmert. Anders als du. Ja, weil es geht ja immer darum, bei narzisstischen Eltern, und jetzt nehmen wir mal die Mütter, weil wir über die heute sprechen, geht es ja darum, deren Bedürfnisse zu erfüllen und denen Zufuhr zu liefern. Das tun ja Mädchen und Jungs auf eine unterschiedliche Art und Weise. Bei Mädchen gibt es ja dieses sei mein Mini-Me, ja, sei so wie ich, damit ich dich lieben kann. Das heißt, idealerweise siehst du mir auch ähnlich und gehst auch so einen ähnlichen Lebensweg wie ich, weil das ist ja gut, dann kann ich dich lieben. Und bei den Jungs ist das dann eher so, sei mein Prinz, von dem ich immer geträumt habe und den ich in der Realität nie gehabt habe, weil den gibt es ja nicht. Das sind also diese Goldsöhne, die also, wo schon die ersten kleinen Pipifontänen bewundert werden, als seien sie das großartigste Ereignis der Welt, weil die haben Bedürfnisse zu erfüllen, die in der nicht ausgereiften, nicht erwachsenen Fantasie der Mutter sowas bedienen wie mein Prinz. Ja, ich bekomme also von dir auch Bewunderung, du huldigst mir. Das sind dann diese Mütter, die manchmal auch mit den Söhnen so, meine Söhne und ich, wir können Pferde stehlen miteinander und so weiter. Das gibt es alles wirklich, also auch unnarzisstisch, ja. Aber man muss immer gucken, so was hat diese narzisstische Mutter für Bedürfnisse und welches Kind, Sohn, Tochter, kann sie auf welche Art und Weise bedienen. Und deswegen ist die Art, wie dieser narzisstische Missbrauch stattfindet, mit der Belohnung und der Bestrafung, der Idealisierung und der Entwertung, funktioniert anders, nämlich geschlechterspezifisch. Ja? Die Tochter kann nicht die Rolle des Prinzen erfüllen, geht einfach nicht. Und deswegen kann sie nur die Prinzessin sein, die so ist wie die Mutter. Ja, sei so wie ich. Der Sohn hingegen darf ganz anders sein. Der Sohn darf hingegen stark sein und groß und schön und erhaben und ein toller Mann werden, ja. Und damit der Mutter auch dienen. Es geht immer darum, nicht die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Begabungen zu leben, sondern die, die die Mutter für erstrebenswert hält. Mhm.
Was hat das für Auswirkungen auf uns als erwachsene Töchter und Söhne? Wie werden wir? Ich weiß es für mich, so für die Allgemeinheit. Es ist ja
also im
auch
Zweifel
sehr
werden wir selbst narzisstisch. Mhm. In vielen Fällen, also nicht immer, weil es gibt auch eine natürliche Resilienz in uns Menschen, die uns manchmal davor bewahrt, und uns ermöglicht, also davor bewahrt, diese Muster zu übernehmen und uns ermöglicht, einen anderen Weg zu gehen. Das sind dann oft die Kinder, die sehr früh aus dem Haus gehen, die das Weite suchen, jenseits des Ozeans, und sagen, und tschüss, ich habe darauf keinen Bock. Das sind die, immer wenn zu mir Klienten kommen, die sagen, oh, ich bin mit 16 ausgezogen, dann sage ich, ah, interessant. Oder ich bin ins Internat gegangen, weil ich das so gerne wollte. Dann denke ich mir so, Nachtigall, ich höre dir trapsen, ja. Das heißt, eine Individuation, eine frühe, ich gehe meinen eigenen Weg oder ich habe Paten, Onkel, Tanten, Großeltern, andere Menschen, von denen ich andere Muster lernen kann und andere Ressourcen entwickeln kann, als diese narzisstische Maske mir anzueignen, weil ich dieses gespaltene Selbst habe. Aber die meisten Kinder, die narzisstische Eltern hatten, entwickeln ausgeprägte narzisstische Züge selbst. Das kann ich von mir und von meinem Bruder sagen, von uns beiden. So. Und das ist auch in Ordnung, weil das sichert uns natürlich in diesem Familiensystem das Überleben. Ja, weil wenn wir uns nicht anpassen und nicht funktionstüchtig und fähig sind in dieser Familienordnung, dann werden wir verstoßen. Und dann ist die Frage, die wichtige für mich, und darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben, sind diese, wenn wir sagen, Narzissmus ist ein geniales Überlebenstool, eine Ressource, damit ich in der Herkunftsfamilie zurechtkomme, ist das noch ein taugliches Mittel, wenn ich erwachsen bin? Möchte ich so sein? Möchte ich auch so bewertend, abwertend, urteilend durchs Leben gehen? Muss ich auch mit Silent Treatment, mit Idealisierung und Entwertung, mit Liebesentzug, mit all diesen Instrumentarien durchs Leben gehen? Will ich das wirklich? Natürlich mir selbst gegenüber. Also ich bin die Größte darin, mich selbst zu entwerten, mich abzuwerten und mich schrecklich zu finden. Und wenn jemand zu mir sagt, oh, du siehst aber gut aus heute, sage ich, nein, das tue ich gar nicht, ich sehe schrecklich aus, guck mal, was ich für Augenringe habe und für Falten. Oder nein, wie kannst du sagen, dass ich, damit entwerte ich schon die andere Person, die mir gesagt hat, du siehst aber gut aus heute, ja, und damit entwerte ich mich selbst, oh Gott, wie schrecklich, ich bin schrecklich, ich bin es nicht, und all das. Das heißt, worum es geht, ist zu verstehen, was mir da passiert ist. Viele, die zu mir kommen in Therapie, erzählen mir erstmal, sie hätten eine wunderbare Kindheit gehabt. Und wenn wir dann anfangen, da reinzusteigen und zu merken, dass die äußerlich ganz schön war, Bullabü, alles toll, aber wenn wir dann gucken, was da emotional war, ja, uiuiui, da fallen ganz schön viele Kartenhäuser zusammen. Und wenn wir das uns erlauben, das fühlen zu dürfen, das tut so weh, das ist schmerzhaft. Aber dann können wir schauen, okay, wenn ich jetzt mal das Urteil von Mama, wie Mama mich betrachten würde, jetzt mal einfach komplett beiseite, Tür auf, Mama, raus vor die Tür, Tür zu. Und dann lerne ich, einen wohlwollenden, liebevollen Blick auf mich selbst zu richten. Dann kann ich daran etwas verändern. Weil es geht darum, mich nicht mehr durch die Brille, durch die narzisstische Brille der Mutter zu betrachten, sondern mich als etwas zu begreifen und zu sehen, was ich wirklich bin und was vielleicht auch ganz viele andere in mir sehen. Nur ich habe immer diesen Filter der Mutterbrille, die sagt, du bist nicht das, das, das oder genug oder was auch immer. Ja? Und wenn ich heute diese Sätze meiner Mutter im Kopf habe, die sagt, wieso hast du dich dein Leben lang so abgerackert, das sagt sie auch jetzt noch zu mir, dann sage ich zu ihr, weil ich das wollte, weil es für mich Teil meiner Identität ist, mich über meinen Beruf zum Beispiel zu definieren, auch die Anerkennung, die ich kriege, die Selbstwirksamkeit, die ich darin erfahre und nicht abhängig zu sein vom Geld eines Mannes oder jetzt vom Geld meiner Mutter, die wird mich gern mit Geld zuschmeißen. Hauptsache, ich bin bei ihr und halte ihr jetzt die Hand. Mhm. Ja? Also diese Prägung, die wir haben, die so stark ist, die dürfen wir gerne hinterfragen und schauen, wer bin ich ohne den gnadenlosen Blick meiner narzisstischen Mutter?
Mhm. Weil die Frage wurde mir auch nach der Serie öfter gestellt und da war jetzt schon ein großer Teil der Antwort mit drin, was du gerade gesagt hast, nämlich viele Menschen haben ja noch Eltern, die leben und vielleicht fühlen die sich auch jedes Jahr zu Weihnachten gezwungen, dort immer noch hinzufahren oder regelmäßig bei den Eltern vorbeizuschauen. Also man kommt aus dieser Verstrickung, aus der familiären noch nicht so richtig raus. Und ich kann euch sagen, auch ich habe viele, viele Jahre an Weihnachten gelogen und habe gesagt, ich muss leider arbeiten, weil ich bin ja beim Radio und da gibt es kein Weihnachten. Und im Sender habe ich jedes Jahr an Weihnachten gesagt, ich würde Heiligabend gern senden. Weil ich dann einfach safe war und da noch nicht das Standing hatte in den 30ern, meiner Familie zu sagen, ich möchte hier nicht sein an Weihnachten. Und da bin ich über die Jahre reingewachsen und irgendwann war es ganz klar, ich möchte hier nicht sein. Da musste ich auch keine Ausreden mehr erfinden. Trotzdem, die Frage stellt sich natürlich für viele, viele Menschen, wie gehe ich damit um, wenn ich den Kontakt noch nicht abbrechen kann oder nicht abbrechen möchte oder es die, egal ob jetzt zu Partnern oder zu Familie oder zum Bruder oder zur Schwester, wie geht man damit um? Und du hast ja das gerade schon so wunderbar in deinen Worten diese Tür geöffnet. Der Weg geht eben nur über uns und über unsere Verletzung.
Ja, und also das erste Wichtige ist, wenn wir alle diese Dinge erkennen und verstehen, hat es meistens wenig Sinn, sie unseren Eltern um die Ohren zu hauen. Das habe ich ganz viele Jahre versucht. Ich habe mich abgearbeitet an meiner Mutter, weil ich in meinen ganzen Therapien, ich habe von der Psychoanalyse über die tiefenpsychologische, ich habe alles gehabt, habe ihr jahrelang versucht, alles Mögliche um die Ohren zu hauen. Und sie hat das immer nur mit Abwehr quittiert und mit Nullbereitschaft, weil natürlich die Beschämung, die damit zusammenhängt, gar nicht haltbar ist für Menschen, die so wenig emotional mit sich verbunden sind. Das heißt, den ersten Rat, den ich jedem geben möchte, ist, wenn ihr all diese Dinge versteht, weil ihr Bücher lest, Podcast hört und in Therapie seid meinetwegen, schreibt euren Eltern Briefe, die ihr nie abschickt, geht mit euren Eltern in Dialoge, aber im Stillen, setzt sie auf einen Stuhl vor euch, führt mit denen ein Zwiegespräch, aber behaltet es ein Stück weit für euch, weil je älter die Eltern sind, desto schwieriger werden sie bereit sein, überhaupt davon irgendetwas zu hören. Das Zweite ist, es gibt zum einen die Entscheidung aus Notwendigkeit, da kann es ganz viele Gründe dafür geben, im Kontakt zu bleiben. Und zum anderen gibt es aber auch die Entscheidung aus Mitgefühl. Ja, ich finde so dieser Schleier des Mitgefühls mit Eltern, die vielleicht auch schon alt sind, den dürfen wir gerne auch ausbreiten, ja, und sagen, okay, du warst halt als Mutter so, wie du warst, das war für mich wirklich nicht gut, aber ich sehe, dass du nicht anders kannst und deswegen lege ich da einfach einen Schleier des Schweigens und auch des Mitgefühls drüber. Trotzdem darf ich, und da möchte ich sehr gerne auf ein ganz tolles Buch verweisen von der Schweizer Philosophin Barbara Bleisch, Warum wir unseren Eltern nichts schulden. Ja, da kann man sich wirklich sehr gut mit diesem Thema nochmal beschäftigen und für sich entscheiden, okay, als Kind war ich abhängig und konnte nicht anders. Heute darf ich aber entscheiden, wie viel, in welchen Dosen ich mich diesem narzisstischen Gift auch heute noch aussetzen will. Ja, und ich darf entscheiden, in homöopathischen Dosen mich vielleicht dem noch weiterhin auszusetzen und vielleicht jedes dritte Jahr zu Weihnachten hinzufahren oder eben jedes Jahr aber nur für 2 Stunden und dann sagen, und jetzt, ich bin da für euch, ich komme, aber jetzt gehe ich. Also die Selbstwirksamkeit liegt darin nicht den radikalen Abbruch, sondern die Klarheit dessen, was ich will und wie viel ich bereit bin zu geben. Es gibt auch Leute, die sagen zum Beispiel, ich bin bereit, mich finanziell um meine Eltern zu kümmern, damit die gut gepflegt und versorgt werden, aber selber tue ich es nicht. Oder ich kann ja zu Weihnachten mit der ganzen Familie, wir können 2 Stunden Happy Family machen, aber danach muss ich weg und muss mit meinen Freunden feiern. Ja, also dieses Dosieren und den Satz, den ich dann immer zu hören bekomme, ist dieses, ja, aber das geht doch gar nicht, weil, ja, natürlich geht es aus Sicht der Eltern nicht, weil die werden immer mit den Krallen kommen und sagen, hier, ich will mehr, aber wieso, wir haben es doch schon immer so gemacht und so weiter. Aber dann bleiben wir in der narzisstischen Nichtbereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Ja? Und deswegen geht es darum, finde deinen Weg, damit in Dosen umzugehen und auch klar den Mut zu finden, zu sagen, nein, Mama, da kann ich nicht. Nein, Mama, das möchte ich nicht. Du bist Weihnachten herzlich willkommen, aber nur für einen Tag und nicht für eine Woche. Mhm. Das erfordert Mut.
Ja. Weißt du, als ich das allererste Mal mit meiner Therapeutin wochenlang durchexerziert, als ich meinen Eltern das erste Mal, wie gesagt, alles so in den Ende der 30er, Anfang der 40er, dass ich zwar nach Nordrhein-Westfalen nach Hause komme, aber ich übernachte das erste Mal in einem Hotel. Boah, ich habe gedacht, ich sterbe. Meinem Vater war das völlig egal, aber für meine Mutter, das hat sie auch im letzten Jahr nochmal rausgeholt gegen mich, wie ich das wagen konnte. Also es ist schon wirklich, es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein.
Nein, und vor allen Dingen, was ich ganz wichtig finde, ist immer zu reflektieren. Wenn ich jetzt sage, ich übernachte im Hotel, dann ist das ja eine Entscheidung, die ich getroffen habe, um mich zu schützen oder auch, weil zu Hause das Bett sau unbequem ist und ich bin zu alt, um in unbequemen Betten zu schlafen. Und dann können wir einmal kurz auch die Seite wechseln und sagen, okay, wie fühlt sich meine Mutter, wenn ich ihr das sage? Ja, das ist für sie nicht schön. Das ist für sie eine Verletzung. Und jetzt kann ich natürlich entscheiden, ich möchte sie nicht verletzen und deswegen schlafe ich lieber zu Hause und lasse mich wieder narzisstisch überfluten. Oder ich nehme in Kauf, dass ihr das nicht gefällt und sie vielleicht auch verletzt, schütze aber damit mich selbst. Und das darf ich jetzt. Ich darf mich jetzt an erste Stelle stellen, weil als Kind musste ich meine narzisstische Mutter immer wieder auf diesen scheiß Thron heben. Und darauf habe ich jetzt keine Lust mehr.
Halleluja. Halleluja. Spult das nochmal zurück und hört die Folge gleich nochmal an. Liebe Britta, Ich liebe den Austausch mit dir. Und ich möchte mal kurz für dich nochmal die Werbetrommel rühren. Und zwar nicht nur für dein wunderbares Buch, das natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt ist. Wenn wir es noch nicht gelesen habt, verkappte Narzissten, wie wir sie enttarnen und ihnen die Macht nehmen. Außerdem hast du vor ein paar Wochen ein wirklich, wie ich finde, phänomenales Gespräch mit Veit Lindau geführt, in dessen Podcast. Und auch die Folge habe ich euch bereits in die Shownotes gepackt. Das ist sehr, sehr, sehr hörenswert. Und ich danke dir auch persönlich. Du warst für mich auch irgendwie so ein Landeplatz in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben viel Austausch per WhatsApp und das genieße ich sehr. Und ich hoffe, dass wir uns in diesem Jahr noch persönlich begegnen. Und ich danke dir einfach sehr für dein Sein, dein Wirken, deinen Mut. Und selbst wenn du auf Instagram mal angebitscht wirst, dass du die Souveränität hast und die Ruhe und die Stabilität zu sagen, okay, muss nicht jeder mögen.
Ich habe gestern was ganz Schönes gesehen. Ildiko von Kürti hat gestern ein Video gemacht und hat gesagt, Leute, ich bin sauer, ich bin wütend, ich habe die Nase voll. Erstens vom Algorithmus von Instagram und zweitens von eurem Bashing. Hört auf damit oder geht einfach woanders hin damit.
Geht woanders.
Also, das ist auch mein Credo. Und ich danke dir sehr, mir hat es sehr große Freude gemacht. Und dieses Thema ist ja so unendlich spannend und interessant. Natürlich werden jetzt alle nach den narzisstischen Vätern schreien, nehme ich an.
Ja, vielleicht gibt's ja noch eine Folge.
Vielleicht gibt's noch eine Folge. Ich danke dir sehr, Kathi, dass ich da sein durfte und freue mich, dich bald persönlich zu treffen. Beide mit den lockigen Haaren, ja?
Freiheit für die Haare.
Freiheit für die Haare und für uns. Danke dir.
Danke dir. Größter Dank zum Schluss an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr euch diesen Themen stellt. Das ist nicht selbstverständlich und dafür dürft ihr euch jetzt in diesem Moment einfach mal sehr liebevoll und wohlwollend auf die Schulter klopfen. Und ich finde, diese Folge darf auch erstmal verdaut werden. Nächste Woche geht's weiter. Ich durfte mich treffen zum Deep Talk mit der wunderbaren Sarah Desai in ihrer Heimatstadt Berlin. Wir sprechen über diese große, fantastische Heilungsreise, warum es so wichtig ist, dem Prozess zu vertrauen und was Sarah gelernt hat über sich und über das Leben als Mensch. Ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden und ich freue mich, dass ich es mit euch teilen darf. Also bis nächste Woche. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und natürlich stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.